Das ist einfach auch in der Gesamtbilanz völlig logisch, dass eben die Pellets die richtige Alternative sind, um auch im Klimawandel mitzuwirken. Das ist absolut ökologisch.
Hurra, wir bauen! Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Hallo, mein Name ist Monika Läufle. Ich bin Redakteurin beim Family Home Verlag. Und heute sitze ich bei Paradigma und mir gegenüber sitzt Herr Stein. Herr Stein, stellen Sie sich doch bitte einfach mal vor.
Gerne, hallo. Mein Name ist Jochen Stein. Ich bin Bereichsleiter Service bei Paradigma und bin jetzt seit über 25 Jahren schon in der Heizungsbranche tätig. Insofern fühle ich mich da richtig zu Hause.
Und Stichwort Zuhause, ein Haus wird ja erst richtig zum Zuhause, wenn es warmes Wasser und wenn es warme Räume gibt. Und eine Möglichkeit, warme Räume zu bekommen, ist eine Pelletsheizung. Und über die wollen wir heute reden. Jetzt frage ich einfach mal ganz naiv, was ist denn eigentlich eine Pelletsheizung und wie funktioniert die?
Okay, dann fangen wir ganz vorne an. Eine Pelletheizung nutzt als Brennstoff kleine Holzpresslinge und verbrennt die. Und damit wird eben Wärme für Warmwasser oder für Heizung erzeugt. Und ja, das funktioniert im Prinzip so, dass man zu Hause einen kleinen Lagerbereich hat, wo eben die Pellets gelagert werden und dann eben automatisch eingeführt werden in die Pelletheizung oder in den Pelletkessel, kann man auch sagen. Dort werden sie verbrannt, die Wärme wird dann getauscht und gespeichert und dementsprechend dann auch für die Beheizung des Hauses oder eben des Warmwassers verwendet.
Die Leser könnten sich jetzt vielleicht fragen, warum presst man das Holz in Pellets? Warum nehme ich nicht einfach Scheitholz?
Das ist eine sehr gute Frage und die liegt eigentlich auf der Hand, weil bei Scheitholz ist es einfach so, Sie müssten ja das Scheitholz dann manuell, also händisch nachlegen in dem Kessel, in dem Sie es verbrennen möchten. Es gibt jetzt nicht irgendwie eine Scheitholz-Rollmaschine. Und bei Pellets ist es eben so, dass die automatisch eingeführt werden können. Und dementsprechend braucht also der Anlagenbetreiber, der Hausbesitzer, einfach gar nichts machen. Das ist eine automatische Heizung, wie eben eine Gasheizung oder eine Ölheizung oder Ähnliches. Man braucht sich um den Brennstoff quasi nicht jeden Tag kümmern. Man muss nicht zu Hause sein, um nachzulegen oder um heizen zu können. Man braucht keinen eigenen Wald oder, oder muss gar sägen und spalten und so weiter. Ja, das bleibt eben alles.
Haben Pellets gegenüber Scheitholz noch andere Vorteile? Ich denke zum Beispiel an eine höhere Effizienz.
Ja, es gibt noch mehr Vorteile, das ist richtig. Zum einen ist natürlich in gepresster Form auch mehr Energiegehalt drin pro Volumeneinheit. Zum anderen ist es eben so, wenn Sie so kleine Presslinge haben, dann können Sie die so dosiert einführen in eine Verbrennung, dass eben dann auch immer genau zum einen die richtige Wärme bereitsteht, aber zum anderen eben auch die Abgase perfekt ausmoduliert werden können. Was jetzt bei einem Scheitholz schwierig ist, wenn Sie eben einmal den Scheitholzkessel vollpacken sozusagen, dann ist die Brennstoffmenge eben gegeben, die Sie da reingepackt haben. Und bei einer Pelletheizung kann immer genauso viel Brennstoff eingeführt werden, wie notwendig ist.
Ich würde gerne auf den Punkt Abgase nochmal zurückgehen. Sie haben gesagt, Abgase moduliert. Erklären Sie bitte unseren Lesern, was Sie genau damit, unseren Hörern, besser gesagt, was Sie genau damit meinen.
Ja, es ist ja wichtig, dass eben eine Heizungsanlage auch so wenig wie möglich Abgase ausstößt. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass die Anlage sehr sauber verbrennt. Und um eine saubere Verbrennung hinzubekommen, benötigt man immer das richtige Mischungsverhältnis zwischen Brennstoff und Sauerstoff. Das ist mal so ganz einfach erklärt. Und das richtige Mischungsverhältnis heißt dann eben in dem Fall, dass Sie eben die Brennstoffmenge, die Sie in die Verbrennung, also in die Flamme einführen, dass die eben genau passen muss zu der Luftmenge, die zugeführt wird und aber auch zu dem Wärmebedarf, der in dem Moment auch benötigt wird. Und diese Abstimmung, die findet dann eben statt über Motoren, die den Brennstoff einfördern oder über Gebläse, die eben die Luft zuführen und wird ganz genau gemessen, zum Beispiel über eine Lambda-Sonde oder eben auch Fühler und Sensoren.
Das heißt, es kann mir nicht passieren, dass es heißer wird, als ich eigentlich haben will. Was sehr oft der Fall ist, wenn ich jetzt einfach Scheitholz in den Ofen rein.
Ja, genau. Also es ist einfach so, wenn genügend Wärme dann vorhanden ist, dann schaltet die Anlage einfach aus. Also es ist nicht eben so wie bei einem Scheitholz, dass der erstmal runterbrennen müsste. Und seinen Brennstoff verbraucht sozusagen, sondern die schaltet sich aus, da wird kein Brennstoff mehr nachgeführt und dann ist der Kessel wieder kalt.
Genau, also Vorteile soweit schon mal, es läuft alles automatisch. Also quasi, wenn mein Lager voll ist oder solange ich Pellets in meinem Lager habe, läuft die Heizung ganz von alleine. Mhm. Ich brauche wesentlich weniger Lagerplatz als bei Scheitholz, also für die gleiche Energiemenge.
Ja, es ist halt so, normalerweise versucht man ja die Jahresmenge, die man an Brennstoff benötigt, vorrätig zu halten. Und das ist so das gängige Ziel, was man eigentlich erreichen möchte, damit man eben auch unabhängig ist. Und wenn man das jetzt eben vergleicht mit dem Scheitholz, ist es halt oft so, man kauft vielleicht irgendwie in den Größenordnungen, wie man halt Holz kaufen kann, und das hat man in der Garage sitzen und sonst wie, und das reicht einem dann vielleicht 2 Jahre oder 1,5 Jahre. Deswegen ist ein so direkter Größenvergleich gar nicht so sinnvoll. Mhm. Aber es ist eben so, dass sie bei einer Pelletheizung zum Beispiel einen Sacksilo haben, also einen Gewebetank, wo eben die Pellets drin gelagert werden. Der wird einmal aufgefüllt, und wenn der von Anfang an eben so dimensioniert ist, dass dort die Menge, die reinpasst, auch für ein ganzes Jahr reicht, ausreichend ist für das Haus, was Sie damit beheizen möchten, dann ist es eben so, dass Sie quasi genau, also der Lagerplatz, den Sie vorhalten müssen oder bereitstellen müssen, dann eben auch so perfekt ausgelegt ist, dass Sie nicht zwischendurch nachtanken müssten oder eben auch wieder einen neuen Baum fällen müssten.
Wie groß müsste denn so ein Lagerplatz sein? Oder anders gefragt, wie viele Pellets braucht man in einem Jahr? Nehmen wir an, jetzt für eine 4-köpfige Familie. Mhm.
Also es hängt natürlich stark von den Gegebenheiten ab. Deswegen so ganz genau kann man die Frage nicht beantworten, ohne die Gegebenheiten zu kennen. Und mit Gegebenheiten meine ich beispielsweise, wie groß ist das Haus, wie groß ist die beheizte Fläche, oder ist es ein Altbau, ist es ein Neubau, wie gut ist es gedämmt, sind Fenster schon ausgetauscht und so weiter. Und dann eben auch die Personenanzahl. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, 4 Personen und ein Neubau, fangen wir vielleicht mit dem Neubau mal an, dann sind es vielleicht 3 Tonnen Pellets, die man da benötigt pro Jahr. Mhm. Während jetzt beim Altbau steigt es dann je nachdem 4, 5, 6, 7 Tonnen Pellets ungefähr, die pro Jahr benötigt werden.
Wissen Sie gerade, was eine Tonne Pellets momentan kostet?
Ja, also wir rechnen eigentlich gerne in Kilowattstunden, mhm, damit einfach der Vergleich besser ist zu anderen Brennstoffen. Also dann kann man besser vergleichen, weil eine Tonne Brennstoff ist ja nicht gleich eine Tonne Brennstoff. Also deswegen muss man vielleicht sich zuerst noch mal kurz den Umrechnungsfaktor angucken. Und der ist ganz simpel zu merken. Es ist nämlich so, ein Liter Öl, also Heizöl, oder ein Kubikmeter Gas entspricht 10 Kilowattstunden, mhm, entspricht 2 Kilo Pellets. Also ein Liter Öl ist das gleiche wie 2 Kilo Pellets sozusagen. Und dann wird es plötzlich auch viel leichter, sich das vorzustellen, wenn Sie eben jetzt mal, oder der Bauherr vielleicht überlegt, was hat er denn bisher für einen Ölverbrauch, wenn bisher eine Ölheizung beispielsweise drin war oder eine Gasheizung. Und er sagt dann, okay, ich habe 2000 Kubikmeter Gas verbraucht, dann bedeutet das automatisch, er benötigt 4000 Kilo Pellets oder 4 Tonnen Pellets im Jahr. So kann man das ganz leicht umrechnen. Mhm. Und vom Preis ist es dann eben so, also ein Pellet liegt ungefähr bei so im Moment gerade 7 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Während bei Öl und Gas kann ich es eigentlich schon gar nicht sagen, weil in dem Moment, wo ich sage, stimmt es schon nicht mehr. Ja, also derzeit liegt es so bei 12, 13 Cent pro Kilowattstunde bei Öl und auch bei Gas. Noch vor 3 Wochen lagen wir bei 17 Cent und in dem Moment, wenn jemand diesen Podcast anhört, liegt er vielleicht schon wieder ganz woanders. Also sehr schwierig. Die Pellets bleiben da recht preisstabil. Mhm. In den letzten 20 Jahren, wie ich jetzt sagen, seit es eigentlich Pellets gibt, waren die immer günstiger als Öl und Gas. Insofern kann man von der Seite gar nichts falsch machen.
Mhm. Genau. Ich würde auch noch mal weiter eine Frage zur Lagerung stellen. Mhm. Sie hatten vorher das Silo angesprochen. Mhm. Steht es vor dem Haus oder kann das im Haus integriert werden?
Das kann im Haus integriert werden. Ist eigentlich sogar sinnvoller, das im Haus zu integrieren. Denn Pellets sind grundsätzlich auch feuchteempfindlich. Das heißt, die sollen trocken gelagert werden, so wie eben Scheitholz auch. Und das ist meistens einfacher, das eben im Haus trocken zu lagern, als außerhalb vom Haus. Aber auch außerhalb vom Haus gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel in einem Carport oder es gibt sogar Erdtanks, also zum Beispiel auch alte Öltanks, die unter der Erde liegen, kann man umbauen, umfunktionieren zu Pellettanks. Also trotz allem das Beste oder das, was am häufigsten vorkommt, ist eben, dass die Pelletslagerung im Haus stattfindet. Idealerweise hat man ein bisschen Platz im Heizraum noch oder in der Nähe des Heizraums.
Von wie viel Platz reden wir da, wenn Sie sagen, ein bisschen Platz?
Ja, das ist gar nicht so viel vielleicht, wie man sich vorstellt. Mhm. Also in einem Einfamilienhaus sind es vielleicht so 2 auf 2 Meter an Lagerfläche, vielleicht auch mal 2,50 Meter auf 2,50 Meter ungefähr, die man da benötigt. Es gibt da vorgefertigte Lösungen. Also man muss jetzt nicht anfangen, irgendwie eine Wand einzuziehen oder irgendwas bauen, sondern es gibt eben Gewebetanks. Mhm. Das ist so die gängigste Möglichkeit der Pelletlagerung. Und mit diesen Gewebetanks ist es dann eben so, die stehen auf so einer Fläche, die ich gerade genannt habe, 2 mal 2 Meter beispielsweise. Und oft oder je nach Bauform sind diese Gewebetanks eben dann auch unten spitz zulaufend, dass die Pellets unten besser entnommen werden können. Mhm. Und somit bekommt man dann auf so einer Fläche 2 mal 2 Meter vielleicht ja, gute 3 Tonnen unter.
Ja, und das reicht dann für ein Jahr dann
quasi? Im Neubau auf jeden Fall, aber wie gesagt, im Altbau, dann geht man halt auf 2,50 Meter auf 2,50 Meter und dann reicht es auf jeden Fall auch für 5, 6, 7 Tonnen.
Also wäre es auch gut für die Planung zu wissen, also wenn man jetzt ein neues Haus baut, dass man weiß, wie viele Personen man ist und wie viel Energie man ungefähr braucht, damit man dieses Lager also groß genug dann auch baut oder einbaut.
Richtig. Also der Wärmebedarf eines Gebäudes, der muss sowieso mal bestimmt werden. Mhm. Denn Sie müssen ja auch eine Heizung, also Heizflächen einbauen im Sinne von einem Heizkörper oder Fußbodenheizung oder Ähnlichem. Und dazu muss der Wärmebedarf eines Hauses zunächst mal berechnet werden. Das macht in aller Regel der Heizungsbauer oder vielleicht auch schon im Vorfeld ein Energieberater oder ein Architekt. Und dieser Wärmebedarf, mit dem Wärmebedarf kann man dann ganz leicht eben die Größe des Kessels bestimmen, aber eben dann auch die Größe des Lagerraums. Ich denke, so als Daumenwert ist es aber ein ganz guter Anhaltspunkt, mal von 2 bis maximal 3 Meter auszugehen im Karree.
Und es muss, wie Sie sagen, kein eigenständiger Raum sein. Das kann dann quasi auch dieses, wie haben Sie es genannt?
Gewebetank,
ja, der dann quasi im Heizungskeller stehen dürfte.
Genau, der steht direkt neben dem Kessel, ist in der Größenordnung, von der wir gerade sprechen, also ein Familienhaus oder ein Zweifamilienhaus, ist es auch baurechtlich kein Problem, den Brennstoff in dem gleichen Raum zu lagern. Erst dann, wenn wir in richtig große Anlagen gehen, bei großen Mehrfamilienhäusern, da gibt es dann eben auch bestimmte baurechtliche Anforderungen Richtung, dass eben bestimmte Wände eingezogen werden müssen.
Okay. Aber Einfamilienhaus hat diese Vorlagen normalerweise
ja,
nicht?
Ja, also es richtet sich nicht nach dem Einfamilienhaus, sondern es richtet sich nach der benötigten Heizleistung, aber die liegt im Einfamilienhaus immer so weit unten, dass man das so pauschal sagen kann.
Gut, also wir haben jetzt die Pellets besprochen, wir wissen, wo wir die Pellets lagern, wir wissen, wie viel Pellets wir ungefähr brauchen und jetzt müssen wir ja Wärme aus den Pellets rauskriegen. Erklären Sie uns doch jetzt bitte einmal, wie dann diese Pelletsheizung funktioniert.
Mhm. Gerne. Also die Pellets, wie ich schon vorhin gesagt, werden verbrannt, also ganz klassisch eine Verbrennerheizung sozusagen. Das funktioniert so, dass in dem Gewebetank zum Beispiel, wenn man den hat, es gibt eben wie gesagt auch andere Lagermöglichkeiten, aber in dem Gewebetank wäre es dann so, dass der mit einem Schlauch verbunden ist, mit dem eigentlichen Pelletkessel und der Schlauch ist an dem Schlauch hängt ein Gebläse dran, das heißt die Pellets werden dann automatisch über das Gebläse, über diesen Schlauch in den Pelletkessel zugeführt. In dem Pelletkessel selber gibt es dann nochmal einen kleinen Zwischenbehälter, man nennt den auch Tagesbehälter. Dort ist also quasi der Vorrat von Pellets für einen Tag ungefähr drin. Und von diesem Tagesbehälter geht dann eine kleine Schnecke, also Einbringschnecke, durch die eben dann die Pellets direkt in den Brennraum geführt werden. Dort werden sie verbrannt, eben wie schon vorhin angedeutet, mit entsprechender Luftzufuhr, mit entsprechenden Überwachung der Abgaswerte und so weiter. Und über dem Brennraum, über der Flamme, sitzt dann der Wärmetauscher. Der wird von Wasser durchflossen. Das Wasser wird einfach erhitzt von der Flamme, die unten drunter ist, und dann eben durch die verschiedenen Kanäle durch das Abgas durchströmt. Somit wird also die Wärme getauscht sozusagen und dann das Wasser übergeben. Und das Wasser wiederum kann entweder direkt in die Heizung fließen, also in die Heizkörper beispielsweise, oder man hat eben noch einen Speicher, einen Wärmespeicher, einen Wasserspeicher, und er kann dort eben die Wärme dann zwischenspeichern.
Kann man damit auch Trinkwasser warm machen?
Selbstverständlich, klar. Das ist sogar der Haupteinsatzzweck sozusagen. In der Regel, wenn wir von einer Pelletheizung oder von einem Pelletkessel sprechen, dann ist das eine klassische Zentralheizung. Also wie man sich das eben so vorstellt, das steht im Keller oder in irgendeinem Heizraum und erwärmt dann eben sowohl das Trinkwasser als auch die Heizung. Es gibt noch andere Bauformen, vielleicht können wir an der Stelle einfach darauf eingehen. Ja. Zum Beispiel, da sprechen wir dann von Kaminöfen, Pellet-Kaminöfen. Das wäre dann eben keine Zentralheizung, sondern eher ein Ofen, der im Wohnzimmer steht oder im Esszimmer und der eben für wohlige Wärme sorgt, wenn man davor sitzt.
Aber der zieht sich die Pellets auch selber. Es ist nicht so, dass ich dann statt, also wir kennen ja dann die Öfen, wo wir dann Scheitholz reinmachen ins Wohnzimmer, aber es ist nicht so, dass ich dann die Pellets reinschütten muss.
Nein, sie füttern die nicht explizit zu, aber es ist natürlich so, der Brennstoff muss irgendwo herkommen und in der Regel sind diese Pellet-Kaminöfen dann so gebaut, dass die eben einen kleinen Tagesbehälter dabei haben. Mhm. Da kann man dann Sackware reinschütten, also die Pellets kann man im Baumarkt in Säcken kaufen, schüttet dann so einen Sack da rein und dann brennt der Ofen eben so lang, bis dieser Sack verbrannt ist. Dann muss man wieder händisch nachfüllen.
Gibt es dann ein Flammenbild? Oder sieht das, also würden Sie jetzt oder kennt jetzt ein Laie den Unterschied, wenn man nur ins Feuer schaut zwischen Scheitholz und.
Ja, das ist tatsächlich so, dass es nicht absolut identisch ist oder vergleichbar. Denn der Pelletofen, der verbrennt tatsächlich mit Gebläse auch. Also sprich, die Flamme macht ein bisschen Geräusche, einfach Strömungsgeräusche. Und manche sagen, sie ist ein bisschen aufgeregter vielleicht wie ein Scheitholzflamme. Aber den Zweck erfüllt es allemal, dass man eben im Wohnzimmer sitzen kann und vor sich eine Flamme sieht, eine echte Flamme, die auch Wärme abstrahlt und die halt wirklich auch alles mit sich bringt, was man von so einer Wohnzimmerofen-Feuerstelle erwartet.
Genau, aber dieser Kaminofen ist immer mehr als, also da geht es immer mehr als nur um die Optik. Das heißt, der macht dann automatisch auch immer das Wasser warm oder gibt es auch Pelletsöfen, die man eigentlich wirklich nur für die Optik und halt für die wohlige Wärme direkt um den Ofen einbaut?
Ja, richtig. Also es gibt beides. Mhm. Es gibt schon auch Pellet-Kaminöfen, die im Wohnzimmer stehen und trotzdem noch einen Wärmetauscher drin haben, um das warme Wasser warm zu machen. Das ist aber tatsächlich eher seltener der Fall. Die gängigste Form, die eben die meisten Bauherren auch raussuchen, ist tatsächlich nur in Anführungszeichen, um im Wohnzimmer den einen Raum, in dem der Ofen steht, zu erwärmen und eben eine schöne ein Flammenbild zu haben und einfach eine Wohlfühlatmosphäre, aber eben nicht, um das ganze Haus zu heizen und auch in der Regel nicht, um Warmwasser damit zu erwärmen.
Genau, also dann hat man auch hier die Wahl, ob man quasi diese große Heizung im Heizraum haben will, die dann wirklich für das komplette Haus Warmwasser macht und die Heizung macht, oder ob man dann einfach fürs wohlige Gefühl und einfach für die schöne Optik den Kaminofen dann ins Wohnzimmer reinstellt.
Das ist richtig. Ich würde noch ergänzen, es ist nicht unbedingt ein Oder, es kann auch ein Und sein. Okay. Man kann natürlich auch beides machen.
Okay, also den großen unten im Keller und dann den kleinen im Wohnzimmer.
Klar, ja.
Genau. Ich würde dann gern auch bei den Heizungen weitermachen. Ist eine Pelletsheizung für jede Art von Heizung, also zum Beispiel für Fußbodenheizungen, aber auch für Heizkörper geeignet, oder sagen Sie, eins davon passt eigentlich besser?
Nee, da kann man überhaupt nicht sagen, dass eines besser passt, sondern ganz im Gegenteil. Eine Pelletheizung ist für alle Bauformen, die es eben so gängig gibt, sehr geeignet, weil eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Pelletheizung modulierend ist. Das heißt, die passt sich an den Wärmebedarf und eben auch an die Wärme oder an die Temperatur in der Heizungsanlage. Also eine Fußbodenheizung, die läuft ja tendenziell mit viel niedrigeren Temperaturen, während eine Heizkörperheizung mit sehr hohen Temperaturen arbeitet, oder kann auch eine Luftheizung sein oder ähnliches. Und beides ist eben mit dem Pelletkessel sehr, sehr gut kombinierbar, weil der Pelletkessel, dadurch, dass es auch ein Verbrenner ist, eben ist sehr hohe Temperaturen erreichen kann. Somit kann man auch beides bedienen.
Können Sie gerade für unsere Hörer nochmal sagen, über welche Temperaturen wir sprechen? Also bei der Fußbodenheizung brauche ich wie viel Grad und bei den Heizkörpern und beim Trinkwasser wie viel Grad?
Ja, also Die Fußbodenheizung, das kommt auch ein bisschen drauf an, was es eben für ein Gebäude ist, aber in der Regel hat eine Fußbodenheizung eine maximale Temperatur von 40 Grad, also sprich im tiefsten Winter, wenn es draußen minus 12 Grad hat, dann hat die eine 40-gradige Vorlauftemperatur, das ist dann das Maximale und damit kriegt man das Haus dann auch schön wohlig warm auf 20 Grad oder was auch immer. Während eine Heizkörperheizung im gleichen Fall bei minus 12 Grad und eben 20 Grad Raumtemperatur dann plötzlich 60, 70 Grad Vorlauftemperatur benötigt. Das liegt einfach daran, dass die Übertragungsflächen viel kleiner sind. Bei einer Fußbodenheizung hat man den kompletten Fußboden als Übertragungsfläche, während bei einem Heizkörper eben nur die Fläche des Heizkörpers die Wärme abgeben kann an den Raum. Deswegen muss eben der Heizkörper viel heißer sein als die Fußbodenheizung. Bei der Trinkwasserbereitung kommt es ganz auf die Vorlieben von der Kundschaft sozusagen an oder von den Eigentümern. In der Regel hat man da eben so um die 60 Grad im Trinkwasserspeicher. Und das ist natürlich alles problemlos erreichbar mit dem Pelletkessel.
Genau. Sie hatten vorher auch schon mal angesprochen gehabt, dass man quasi eine alte Gasheizung auch durch Pelletsheizungen austauschen kann. Wir hatten jetzt ja relativ viel über Neubau auch gesprochen. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, kann man, wenn man jetzt renoviert und zum Beispiel jetzt noch eine Ölheizung in seinem Haus hat, lässt sich das relativ unkompliziert austauschen?
Ja. Also bei einer Ölheizung ist das sehr simpel, weil bei einer Ölheizung hat man ja auch schon gewisse Lagerkapazitäten, um eben das Öl zu bevorraten. Somit stellt sich bei einer Ölheizung gar nicht die Frage, ob genügend Platz für die Pelletbevorratung vorhanden ist, denn das kann eins zu eins übernommen werden. Also der Platzbedarf bei einer Pelletheizung ist nahezu identisch wie einer Ölheizung. Das lässt sich also ganz einfach vom Platzbedarf managen. Die Pelletheizung kann an das Heizungssystem im Haus angeschlossen werden, also der Ölkessel ausgebaut, stattdessen der Pelletkessel ein, der Öltank raus, stattdessen der Pellettank rein. Das ist also relativ einfach. Wenn vorher eine Gasheizung drin war, dann ist eben zu beachten, gibt es irgendwo die Möglichkeit, dann das Gewebesilo aufzustellen oder einen Lagerraum zu errichten, wo die Pellets dann eben bevorratet werden können. Und wenn vorher eine Gasheizung drin ist, muss man auch noch mal gucken, ob das Kamin geeignet ist, um dann eine Pelletheizung anzuhängen, weil eben die Pelletheizung gewisse Anforderungen oder der Kaminfeger dann gewisse Anforderungen an das Kamin stellt.
Also man braucht einfach einen Schornstein für eine Pelletheizung.
Ganz klar, genau. Ja.
Also auch das, wenn man neu baut, muss man das auch wissen, dass man einen Schornstein einbaut. Und natürlich, wenn man renoviert und keinen Schornstein drin hat, dann wird es wahrscheinlich...
Gibt es Möglichkeiten, also man kann natürlich auch einfach an der Außenwand, das sieht man ja oft, so Edelstahlkamine, die an der Außenwand hochgeführt werden, das kann man also auch problemlos nachrüsten. In der Regel ist aber gerade bei einem Altbau eigentlich immer ein Schornstein vorhanden, das ist eher selten, dass es dort keinen gibt. Ja.
Genau. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was zahlt man denn so ungefähr für eine Pelletsheizung?
Ja, also das hängt tatsächlich von den Gegebenheiten sehr stark ab, weil es kommt eben darauf an, was kann man für Lagerflächen vor Ort nutzen, beziehungsweise muss eben tatsächlich noch irgendwo eine Lagerfläche erstmal bereitgestellt werden oder quasi gebaut werden, um dann ein Gewebesilo aufzubauen. Es hängt davon ab, eben wie groß die Heizung ist und so weiter. Deswegen muss ich auch hier gleich einschränken, das kann nie ein exakter Betrag sein, den ich hier nenne. Wir sagen so, wenn man wirklich eine Qualitätspelletheizung haben möchte und eben auch den Lagertank dazu, Speicher dazu, dann fängt es so ab 30.000 Euro an. Mhm. Und genau wird es eben berechnet von dem Heizungsbauer. Also da rate ich tatsächlich jedem Hörer auch, Kontakt aufzunehmen mit einem Heizungsbauer, der einfach sich die Gegebenheiten vor Ort ansieht und dann auch genau sagen kann, bei Ihnen muss eben ein Kamin noch irgendwie gemacht werden oder der Aufwand ist das und jenes. Und dann kann ganz schnell auch relativiert werden, ob die Kosten eben eher niedriger oder eher höher sind. Also da auf jeden Fall erstmal ein Angebot oder eine Beratung von einem Heizungsbauer einholen, würde ich raten.
Ja. Genau, auch alleine schon, weil man ja, weil Pelletsheizungen ja auch förderfähig sind, also beim
sehr bei gutes Stichwort. Genau. Ja, das passt ja auch wunderbar, denn die Förderungen sind gerade so gut wie nie, um es so nennen zu können eigentlich. Der Staat gibt sehr viel dazu. Das ist im Moment gerade so, dass wenn man eine Pelletheizung einbaut, bekommt man 35% der Investitionskosten erstattet. Und wenn vorher sogar ein Ölkessel drin war, das Beispiel, was Sie gerade genannt hatten, und der Ölkessel rausgeschmissen wird, dann sogar 45%. Und in bestimmten Fällen gibt es noch einen Innovationsbonus dazu, dann landet man sogar bei 55% der Investitionskosten. Das ist dann gedeckelt irgendwo bei 33.000 Euro Fördersumme. Also das sind wirklich sehr stolze Beträge. Und wenn man eben von bis zu 55% spricht, das ist dann quasi die Hälfte der kompletten Investitionssumme, die man eben dann tatsächlich vom Staat auch zurückbekommt.
Genau, auch gerade wenn man dann auch in der Dämmung noch was macht oder Fenster austauscht, dann kann man ja auch einen Sanierungsfahrplan machen, dann gibt es auch nochmal 5% mehr dazu.
Ganz also genau.
Da kannst du machen. Gilt leider nur für die Renovierung. Also ja. Neubau ist... Da kennen Sie auch keine Förderung.
Die ja, jein. Also es gibt immer wieder Förderung. Allerdings sind die Fördertöpfe auch oft sehr schnell wieder leer. Da würde ich tatsächlich auch auf jeden Fall raten, mal nachzugoogeln auf der KfW-Bank zum Beispiel, KfW-Webseite. Die ist immer aktuell und dort kann man eben sehen, was es aktuell für Förderungen gibt. Manchmal ist es auch so, dass es regionale Förderungen gibt, von der Stadt oder vom Land. Also es kann schon sehr, oder es gibt sehr viel, es gibt sehr viele vielfältige Möglichkeiten und es ist schon wichtig, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, was es denn überhaupt an Möglichkeiten in der jeweiligen Region, wo man wohnt, gibt.
Viele Hersteller helfen ja auch den Bauherren dabei und bieten Förderservices. Services. Ja. Das machen Sie auch. Erklären Sie doch einfach mal ganz kurz, was Sie da genau helfen oder genau machen.
Ja, gerne. Der Förderservice hilft einfach, Licht ins Dunkel zu bringen. Sprich, es gibt einfach so vielfältige Möglichkeiten und es gibt auch ein paar Bedingungen, die man eben einhalten muss. Und das ist vielleicht nicht ganz so einfach, wenn man da als Laie sich damit befasst, das durchzublicken. Und vor allen Dingen, weil sich es eben auch in der Regel jährlich ändert oder sogar unterjährlich noch ändert, wenn mal ein Fördertopf wieder leer ist und ein neuer aufgenommen wird. Deswegen empfehlen wir, sich echt an einen Profi zu wenden, an die Förderprofis sozusagen. Da gibt es beispielsweise auf unserer Webseite www.paradigma.de, da gibt es den FEBIS Förderservice und da kann ein Kunde ganz einfach für einen Pauschalbetrag diese Förderprofis beauftragen und diese Förderprofis, die bekommen dann eine Vollmacht und dürfen mit der Vollmacht losziehen, stellen den Antrag, prüfen die Gegebenheiten, gucken auch nach regionalen zusätzlichen Fördermöglichkeiten und halten die Fristen oder denken daran, die Fristen einzuhalten, die es eben gibt. Deswegen, das kann ich eigentlich nur empfehlen.
Genau, und wie gesagt, das bieten ja also nicht nur Sie alleine, sondern auch viele andere Hersteller.
Genau, das macht auch absolut Sinn.
Genau, ja. Also das macht dann auch Sinn, dass man, also gerade was regionale Förderungen angeht, dass man da, also ich kenne Fälle, wo Gemeinden einfach auch noch was dazu zahlen und ja, da ein bisschen recherchieren oder quasi einen kleinen Betrag an jemanden zahlen, dass der oder die sich darum kümmert, das ist dann meistens sehr gut investiertes Geld.
Ja, also es ist unheimlich viel Zeit, die man da reinstecken müsste, wenn man das alles selber recherchieren will.
Gut. Ich würde Sie jetzt gerne noch mit einer Aussage konfrontieren, und zwar Stichwort Klimaschutz. Pellets sind ja Holz, also quasi ein nachwachsender Rohstoff, was sich ja erstmal ganz gut anhört. Ich habe jetzt aber ein Zitat von der Verbraucherzentrale gelesen, das ich Ihnen jetzt einfach gerne mal vorlesen würde. Die schreiben nämlich: Um den Klimawandel aufzuhalten, ist die Holzverbrennung nicht geeignet, denn hier wird in kurzer Zeit Kohlendioxid freigesetzt, welches von den Bäumen in langer Zeit eingesammelt wurde. Was sagen Sie da jetzt dazu?
Das ärgert mich ein bisschen. Das ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit, um es mal so zu formulieren vielleicht. Also zunächst mal muss man sagen, ja, eine Holzheizung, es ist eine Verbrennung und bei der Verbrennung werden Abgase freigesetzt, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite würde ja ein Baum, der jetzt im Wald verrottet und abstirbt, genau dieselbe Menge CO2 freisetzen. Und das eben auch in einem Zeitraum, der durchaus überschaubar ist. Also wir reden hier jetzt, wie lange wächst ein Baum? Lassen Sie es 100 Jahre sein, aber eben nicht Jahrmillionen, wenn wir jetzt in den Vergleich gehen mit fossilen Brennstoffen. Und dementsprechend ist es eben, wir sprechen von CO2-neutral, weil eben, wenn man den nicht verbrennen würde, diesen Pellets äquivalent zu dem Baum, dann würde eben genau trotzdem die gleiche CO2-Menge freigesetzt werden, wenn der Baum verrottet. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, es ist ja immer auch die Frage der Alternative. Und ein Brennstoff, der eben regional verfügbar ist. Und das sind Pellets. Sie können den Brennstoff im nächsten Sägewerk quasi kaufen oder zumindest eben mit wenig Transportaufwand. Er muss also nicht über irgendwelche Weltmeere geschippert werden oder Ähnliches. Und dementsprechend ist allein schon der Transport ja schon, oder durch den Transport wird schon so viel CO2 vermieden, dass auch das wiederum die Umweltbilanz eigentlich ganz kräftig aufpeppt sozusagen.
Ja.
Aufwertet, genau. Und auch so, wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, also die Gefahr, die ausgeht, wenn jetzt ein Öltanker irgendwo leck schlägt und jetzt im Vergleich dazu die Gefahr, wenn ein Pelletlaster umfällt oder so, das ist einfach auch in der Gesamtbilanz völlig logisch, dass eben die Pellets die richtige Alternative sind, um auch im Klimawandel mitzuwirken. Das ist absolut ökologisch.
Nee, ich fand, das erinnert mich nur gerade auch die Flutkatastrophe. Man hat es ja auch gesehen, was es für ein Problem dann war, wenn quasi Heizungskeller, die noch mit Öl geheizt haben,
richtig,
also unter Wasser standen.
Genau.
Also Katastrophe oder also ökologische Katastrophe auch.
Absolut. Und das ist eben der Punkt bei einer Pelletheizung. Die Pellets, der Brennstoff, das ist reines Holz. Es ist zwar gepresst, aber es ist reines Holz. Also selbst wenn die in so einer Überschwemmungssituation dann im Wasser landen oder so, dann ist es eben Holz. Es ist nichts irgendwo, keine Vergiftung, und man muss auch nichts irgendwo dann wieder säubern.
Genau. Ich würde es jetzt ganz gern als Schlusswort stehen lassen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie uns die Pelletsheizung genau erklärt haben. Gibt es noch was Sie loswerden wollen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Ich glaube, wir sind durch alle Themen durch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Genau. Wir werden auch gleich noch einen zweiten Teil aufnehmen. Jetzt haben wir uns ja quasi mit Holz beschäftigt. Und im zweiten Teil schauen wir uns an, wie uns die Sonne helfen kann, dass wir auch warme Räume und heißes Wasser bekommen. Da freue ich mich dann auch gleich drauf. Dann sage ich vielen Dank. Dann sage ich auf Wiedersehen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Und ich mache jetzt gerade auch noch ein bisschen Eigenwerbung und schaut gerne auf unsere Seite hurrawirbauen.de. Da findet ihr viele weitere Infos rund ums Bauen und Renovieren. Und wir haben auch eine Instagram-Seite, die verlinke ich gleich in der Beschreibung. Da findet ihr zum Beispiel immer tolle Gewinnspiele. Genau, wie gesagt, alle Links, auch der Förderservice, werden wir dann auch nochmal in der Beschreibung abdrucken. Genau, und dann schönen Tag. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Vielen Dank.